Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf dem kompletten Psalm 140. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Errette mich, Herr, von dem bösen Menschen, vor dem Gewalttätigen bewahre mich. Denn sie haben Böses im Herzen und schüren täglich Streit. Sie spitzen ihre Zunge wie eine Schlange, Otterngift ist unter ihren Lippen. Bewahre mich, Herr, vor den Händen des Gottlosen, behüte mich vor dem Gewalttätigen, der mich zu Fall bringen will. Die Hochmütigen legen mir heimlich Fallstricke und Schlingen. Sie haben ein Netz ausgespannt neben dem Weg, sie haben mir Fallen gestellt. Ich aber sage zum Herrn, du bist mein Gott, Herr. Höre auf die Stimme meines Flehens. O Herr, mein Herr, du bist meine mächtige Rettung. Du schützt mein Haupt am Tag der Schlacht. Herr, gewähre dem Gottlosen nicht, was er begehrt. Lass seinen Anschlag nicht gelingen. Sie würden sich sonst überheben. Die Häupter derer, die mich umringen, das Unheil, von dem ihre Lippen reden, komme über sie selbst. Feuersglut falle auf sie. Ins Feuer stürzte er sie in tiefe Abgründe, dass sie nicht mehr aufstehen. Der Verleumder wird nicht bestehen im Land. Den Gewalttätigen wird das Unglück verfolgen bis zu seinem Untergang. Ich weiß, dass der Herr die Sache des Elenden führen wird und den Armen Recht schaffen wird. Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen und die Aufrichtigen werden wohnen vor deinem Angesicht. Wir erheben uns zum Gebet. Danke, Herr Jesus, dass wir eines Tages vor deinem Angesicht wohnen dürfen, wie wir eben gelesen haben, aber nur die, die dich persönlich aufnahmen. Danke für diesen Gottesdienst und danke, dass unser lieber Bruder Willi Baumgärtner heute das Wort hält. Trage ihn durch, schenke Kraft und Vollmacht. Öffne unsere Herzen für dein Wort, dass jeder persönlich etwas für sich mitnehmen darf. Wir sehen, wie passend die Lesung zu unserer aktuellen Zeit passt. Es werden ja Christen massiv verfolgt und umgebracht. Es kommt eine Krise nach der anderen. Menschen, die dein Wort öffentlich verbreiten, werden diffamiert. Wir als Gemeinde stehen seit Jahren im Verfassungsschutz und werden angegriffen. Ja, es ist an der Zeit, dass dieses Land, Herr Jesus, sich wieder dir zuwendet. Ja, denn nichts außer dir rettet, nicht eine Religion, nicht Geld, nicht Macht oder irgendeine Tradition. Unsere Hoffnung soll ja nicht auf Politik, auf die Politik oder auf Menschenweisheit basieren. Nein, nur auf dich, Herr Jesus. Ja, du bist auch dafür auch ans Kreuz gegangen, auf Golgatha und hast da dein kostbares Blut für uns vergossen und bist am dritten Tage auferstanden. Daran glauben wir. Du sagst, selig ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Aber auch wiederum sprichst du, ja, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Und wie ein Fußballspieler zu Recht gesagt hat, du, Jesus, bist der wahre Weg zu Frieden und Liebe. Und dafür muss er sich rechtfertigen. Schenke uns allen doch, dass wir ja zu deinem Wort stehen, dass wir darin standhaft bleiben und schenke da wirklich auch Kraft und Mut. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Jesus lebt, Jesus siegt, ein wunderbares Wort. Gedichtet von einem Mann, der nur 33 Jahre alt werden durfte. 33 Jahre wie der Mann, den man letzte Woche ermordet hat. 33. Friedrich Traub, China-Missionar, 1906 gestorben in China an Typhus. Aber den Sieg Jesu hat er erfahren. Ich begrüße alle heute Morgen, die hier unter uns sind in Riedlingen, aber auch die uns, wie ich immer sage, elektrisch daheim an den Computern, an den Rechnern zuschauen. Wir wollen heute Morgen ein Wort hören und ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein darf, um das Wort zu verkündigen. Es kam schneller, als man gedacht hat. Ja. Ich habe eigentlich erst mit dem 5. Oktober gerechnet, wo ich regulär hier bin, aber so ist es überraschend gekommen, dass ich heute bei Ihnen bin. Unrecht gut gedeiht nicht, ist unser Thema heute und wir wollen dazu hören ein Wort aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch der Könige im 21. Kapitel und ich lese die Verse 1 bis 16 nach der alten Lutherbibel. Nach diesen Geschichten, gemeint ist die Auseinandersetzung auf dem Karmel zwischen Elia und den Baalspriestern. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass Naboth, ein Jezreeliter, einen Weinberg hatte zu Jezreel, bei dem Palast Ahabs, des Königs zu Samaria. Und Ahab redete mit Naboth und sprach: Gib mir deinen Weinberg. Ich will mir einen Kohlgarten daraus machen, weil er so nahe an meinem Hause liegt. Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben oder, wenn dir es gefällt, will ich dir Silber dafür geben, so viel er gilt. Aber Naboth sprach zu Ahab: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich dir meiner Väter Erbe sollte geben. Da kam Ahab heim voll Unmuts und zornig, um des Wortes willen, das Naboth, der Jezreeliter, zu ihm gesagt hat, und gesprochen: Ich will dir meiner Väter Erbe nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Antlitz und aß kein Brot. Da kam zu ihm hinein Isebel, sein Weib, und redete mit ihm: Was ist, dass dein Geist so voll Unmuts ist und dass du nicht Brot issest? Er sprach zu ihr: Ich habe mit Naboth, dem Jezreeliten, geredet und gesagt: Gib mir deinen Weinberg um Geld oder so du Lust dazu hast, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach: Ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach Isebel, sein Weib, zu ihm: Was wäre für ein Königreich in Israel, wenn du nicht tätig wärest? Steh auf und iss Brot und sei guten Mutes. Ich will dir den Weinberg Naboths des Jezreeliten verschaffen. Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Obersten in seiner Stadt, die um Naboth wohnten. Und sie schrieb so in den Briefen: Lass dein Fasten ausschreien und setzet Naboth oben an im Volk. Und stelle zwei lose Buben vor ihn, also zwei Spitzbuben, die da zeugen und sprechen: Du hast Gott und den König gelästert. Und führet ihn hinaus und steinigt ihn, dass er sterbe. Und die Ältesten und Obersten seiner Stadt, die in seiner Stadt wohnten, taten, wie ihnen Isebel angeboten hatte, wie sie in den Briefen geschrieben hatte, die sie zu ihnen sandte. Und sie ließen ein Fasten ausschreien und ließen Naboth oben an unter dem Volk sitzen. Da kamen die zwei losen Buben und stellten sich vor ihn hin und zeugten wieder Naboth vor dem Volk und sprachen: Naboth hat Gott und den König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, dass er starb. Und sie entboten Isebel und ließen ihr sagen: Naboth ist gesteinigt und tot. Da aber Isebel hörte, dass Naboth gesteinigt und tot war, sprach sie zu Ahab: stehe auf und nimm ein den Weinberg Nabots des Jesreeliten, welchen er sich weigerte, dir um Geld zu geben. Denn Nabot lebt nimmer, sondern ist tot. Da Ahab hörte, dass Nabot tot war, stand er auf, dass er hinabginge zum Weinberg Nabots des Jesreeliten und ihn einnähme. Soweit unser Wort. Wir wollen still werden. Kehr, o Jesu, bei uns ein, komm in unsere Mitte. Wollest unser Lehrer sein, hör der Demut Bitte, deines Wortes stille Kraft. Sieh, die neue Menschenschaft, bilde Herz und Sitte. Amen. Ihr lieben Geschwister im Herrn, was für ein Unrecht! So haben mir schon die Viertklässler im Religionsunterricht früher gesagt, wenn ich diese Begebenheit aus der Bibel mit ihnen behandelt habe. Was für ein Unrecht! Vielleicht fragen wir uns heute anders in einer Zeit scheinbarer Mitmenschlichkeit und Toleranz, warum war denn der Nabot so stur gewesen? Er hätte ja sein Leben retten können. Er hätte ja auch was bekommen für seinen Weinberg. Es war ja nicht so gewesen, dass ihn der König einfach genommen hätte. Er hätte ihm ja einen anderen dafür gegeben. Er hätte ihm Geld dafür gegeben. Hätte er es doch so gemacht, wie es heute üblich ist, wie es von Amerika rübergekommen ist, dass man einfach Häuser und Äcker kauft und verkauft, wie man ein Auto kauft und verkauft, wie man irgendetwas anderes kauft und verkauft. Es wäre doch alles so einfach gewesen. Aber liebe Geschwister, so einfach war das eben nicht gewesen. Ja? Ich will kurz einmal auf der Landkarte schauen. Ahab war König im Nordreich gewesen. Samaria, also da, wo Königreich Israel steht, unten drunter. Königreich Israel war ja geteilt inzwischen, in Südreich, Benjamin und Juda und die 10 Stämme im Nordreich. Und ganz in der Nähe von Samaria, wo der Ahab seinen Palast hatte, lag Jesreel und er wollte dort einen zweiten Palast noch errichten und dafür brauchte er den Weinberg Nabots. Und oberhalb, wo wir sehen, das Königreich Israel, liegt Phönizien. Und aus Phönizien stammte die Isebel, also die Frau vom Ahab II. Ja, nun war das eben nicht so einfach mit dem Kaufen und Verkaufen. Denn es gab ein Recht Gottes, damals in Israel, und das steht in den Büchern Mose, jawohl, das Gesetz über das Halljahr, wo wir lesen, dass nach 49 Jahren immer Grundbesitz zurückgegeben werden musste im Hall- und Jubeljahr, denn das Land gehörte nicht dem Besitzer letztlich, sondern das Land gehört Gott. Und deshalb hat der Nabot auch seinen Weinberg nicht verkauft. Da stand also Gottes Recht gegen das Recht der phönizischen Könige. Ja, also auf der einen Seite das Recht Gottes, Gott gehört das Land, darf nicht verkauft werden. Auf der anderen Seite aber war durch Isebel ein neues Recht gekommen. Isebel war eine phönizische Königstochter aus Sidon Und die hatte der Ahab geheiratet, man muss die Vorgeschichte kennen, es gab immer Krieg zwischen dem Nordreich Israel und zwischen Phönizien, und er hat das gemacht, was später auch Kaiser Maximilian im Mittelalter gemacht hat: mit Heiratspolitik kann man manchmal Kriege verhindern. Und so hat er einfach, der Ahab, die phönizische Königstochter geheiratet, es gab Frieden im Land, aber wie gesagt, Friede um jeden Preis ist nicht immer gut, denn diese Königin Isebel, hier haben wir auch so ein Bild, wie sie ungefähr ausgesehen haben könnte. Von ihr wissen wir, dass sie sehr stark geschminkt war, und da sehen wir die roten Fingernägel und so weiter. Ja, und ich denke dabei manchmal an manche Schauspielerin, die ich einmal so gern sehen würde, wie sie wirklich aussieht, nicht mit 5 Zentner Lack im Gesicht. Und so war das üblich in Phönizien, und so war das auch bei der Isebel gewesen. Sie hat sich sehr stark geschminkt, aber was noch viel schlimmer war, sie brachte etwas ins Land, nämlich über 450 Baalspriester. So lesen wir in der Bibel, in Phönizien wurde Baal angebetet, und auch der Vater von der Isebel, der hatte den Namen Et-Baal, wo der Name Baal drinsteckt, ja. Der letzte, bei dem dieser Name noch drin war, war der Hannibal, ja, von dem wir im Altertum der Geschichte gehört haben. Und dieser Et-Baal hat dann Frieden gehabt mit dem Nordreich, aber es war ein Friede um einen sehr teuren Preis, nämlich dem Götzendienst, ja, dass man dort in Israel dann den Baalskult eingeführt hat mit 450 Priestern, und das plötzlich dann auch ein anderes Recht gegolten hatte, nämlich das Königsrecht der Phönizier, wo man praktisch jedem Bürger ein Grundstück wegnehmen durfte und der König das für sich requirieren konnte. Und Naboth war einer der wenigen, und das ist jetzt auch unser erster Punkt heute Morgen: gib dein Erbe nicht preis. Unrecht gut gedeiht nicht. Gib dein Erbe nicht preis. Der Naboth hat sein Erbe nicht preisgegeben. Er hat das Vätererbe bewahrt, er hat das Wort Gottes bewahrt, er hat weiterhin Gott geglaubt. Und es ist aber auch so wichtig heute für uns: gib der Väter Erbe nicht preis. Und ich habe dreierlei, die andere nochmal, ja, dreierlei mit uns betrachtet: gibt das Vätererbe nicht preis. Einmal, gibt das Wort Gottes nicht preis, gibt Christus nicht preis und gibt vor allen Dingen nicht einen Pragmatismus in der Gemeinde das Wort. Das sind die drei Dinge, die wir zunächst im ersten Punkt betrachten wollen. Auch wir stehen, Geschwister, heute in der Gefahr, das Erbe Gottes zu verschleudern. Und ich meine jetzt nicht nur die ganz liberalen Dinge, die man schon als Blinder fast sehen kann, dass zum Beispiel die Auferstehung bestritten wird und das leere Grab bestritten wird oder die Jungfrauengeburt bestritten wird und das alles. Ich meine das nicht, diese groben Dinge, sondern auch heute fragen mitunter Christen wie damals bei Naboth: wie kann man so stur und so starrsinnig sein gegen das oder jenes in der Reform in der Gemeinde und gegen jedes oder das oder jenes Gemeindeaufbauprogramm zu sein oder gegen die oder jene Art der Evangelisation oder der neuen Musik in der Gemeindearbeit. Das sind ganz konkrete Dinge, die auch unter frommen Kreisen kursieren und auch uns immer wieder in Anspruch nehmen. Da ist der Pragmatismus zum Beispiel. Pragma, griechisch, eigentlich Tat, Handlung. Und der neulich verstorbene Bibeltheologe John MacArthur definiert den Pragmatismus, dass Bedeutung und Wert einer Sache durch ihre praktischen Konsequenzen bestimmt werden. Einmal einfach gesagt, ob wir daheim eine schwarze Katze haben oder eine weiße Katze, ob wir eine Perserkatze oder eine Siamkatze oder eine ganz gewöhnliche Hauskatze haben, das ist eigentlich ganz nebensächlich. Wichtig ist nur, dass die Katze Mäuse fängt. Das ist Pragmatismus, an einem ganz einfachen Beispiel gezeigt. Geistlich heißt das, Pragmatismus, alles kann in der Gemeindearbeit eingesetzt werden, wenn nur Menschen dabei zum Glauben kommen. Und das erleben wir heute in Kirchen und Freikirchen, dass gesagt wird, ist doch egal, wenn Geschiedene sich 10-mal trauen lassen, ganz egal, kann ich einen Weg öffnen, vielleicht zu Jesus, dass sie zum Glauben an ihn finden, oder ob ich jetzt Feuerbestattung habe oder Erdbestattung, ist doch ganz egal, die Art der Verkündigung, die Musik im Gottesdienst, ob da Rockmusik ist, ob das von okkult belasteten Leuten kommt, ist doch ganz egal, Luther hätte ja auch, ja, und Paul Gerhardt weltliche Musik übernommen, nun ruhen alle Wälder, war ein Volkslied, vom Himmel hoch, da komme ich her, war ein Volkslied. Ja, aber das war ein harmonisches Volkslied, Geschwister, und keines mit Bum, 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 ja, mit so donnerndem Rhythmus, wo man praktisch schon in Afrika, in den Stammesreligionen erlebt und sieht. Das war was ganz anderes. Egal, wie okkult die Musik ist, wenn dadurch Leute zum Glauben kommen. Egal, ob Leute verheiratet sind oder nicht. Hauptsache, sie sind im Herzen, ja. Und man kann sie vielleicht dadurch gewinnen. Ja? Und da wird das Evangelium dann zu einem psychologischen Moment, und da werden Managementkriterien in die Gemeinde eingeführt und das Evangelium wird wie eine Ware verkauft. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal Werbung für Zahnpasta oder für bestimmte Gesundheitsprodukte im Fernsehen gesehen haben. Da treten dann immer Leute auf, das ist immer gleich, mit weißen Kutten, mit Brille, mit angegrauten Haaren, mit einem Buch vielleicht in der Hand, die sollen Ihnen die Wissenschaftlichkeit suggerieren, ja, dass Sie glauben, da spricht jetzt einer, der kennt sich aus, und gleichzeitig auch Vertrauen rüberbringen. Zu so Leuten hat man in der Regel auch Vertrauen. Und die Werbeleute, die wissen ganz genau, was sie damit tun. Und so gibt es auch Bewegungen, die das Evangelium als Ware verkaufen, die recht verpackt sein muss, damit sie psychologisch ankommt und sich nach dem Adressaten statt nach Gott richtet. Jung, dynamisch, evangelikal, hörerzentriert statt gemeindezentriert, statt Christus zentriert. Ist ja interessant, wie dann oft das Echo in der weltlichen Presse zeigt, wo diese Gemeinden stehen. Ich habe mir einmal in dem Buch von John MacArthur, kann ich jedem empfehlen, wenn Salz kraftlos wird, einmal angesehen, wie dann solche Pressestimmen aussehen, wo man dann auch als gläubiger Mensch gleich Rückschlüsse ziehen kann. Zum Beispiel wird über eine Verkündigung gesagt, da gibt es nicht Feuer und Schwefel, da wird nicht mit der Bibel zugeschlagen. Ja, hochinteressant in so einer Gemeinde. Oder die Gottesdienste sind zwanglos. Niemand erschreckt die Leute mit der Hölle oder redet sie als Sünder an. Das Ziel ist, dass sie sich vollkommen geheißen fühlen, nicht sie wegzutreiben. Oder wir alle Geistlichen hat auch dieser Pastor als Antwort für alles Gott, aber er bringt ihn ganz zum Schluss und auch da sehr behutsam, schreiben alles weltliche Zeitungen. Kein Toben, kein Wettern, kein Feuer, kein Schwefel, er gebrauchte nicht einmal das Wort Herr. Man könnte es ein leichtes Evangelium wie Cola Light nennen. Er verkündigt das gleiche Heil wie das alte, nur redet er dreimal weniger von Schuld. Oder der Prediger bringt eine frohe, fröhliche Botschaft, eine Heilsarmee-Botschaft. Allerdings geht es nicht so sehr um die Rettung von den Frommen von der Hölle, als um die Rettung von der Sinn- und Ziellosigkeit des Lebens. Alles klingt wie ein freundliches Angebot. Ja, das ist Pragmatismus in den Gemeinden, wenn Salz kraftlos wird. Ja, also es ist so wichtig, dass wir das Evangelium nicht verkürzen. Es geht also nicht darum, im Evangelium Ungläubige zu erreichen in erster Linie, sondern dass dieses Wort verkündigt wird. Ja, und heute wird es zur Ausrede genommen, dass man weltliche Vergnügen in die Gemeinde hineinbringt. Jetzt brauchen wir die nächste Folie. Ja, ich habe hier ein Witzbild aus der Pfalz, ja, und da sehen wir dann zwei Pfarrer vor der Kirche. Man muss sich heutzutage schon etwas einfallen lassen, um die Kirche voll zu kriegen. Ja, das ist mein Heimatdialekt sogar. Ja, und vorne steht der erste FC Kaiserslautern. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass man die nennt, die roten Teufel. Und dass in deren Stadion schon der Baphomet gezeigt wurde und eine offene Übergabe an den Satan. Der Mann, der Pfarrer, der hier das sagt, heutzutage muss man sich schon was einfallen lassen, der macht also nichts anderes, als den Satan mit in die Kirche reinzuholen, nur dass er seine Kirche voll bekommt. Erich Schnepel hat ganz anders geredet in seinem Offenbarungskommentar. Er sagt, die Jagd nach der Zahl, die zerstört alles. Und biblisch ist es eben nicht, dass wir die Kirche vollkriegen wollen mit Fußballleuten, sondern es geht darum, dass wir des Herrn Wort verkündigen. Und da steht in der Bibel eben, der Herr tat hinzu. Und es steht auch in der Bibel in 2. Timotheus 2, Vers 5, wenn jemand auch kämpft, so wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Pragmatismus vertrat zum Beispiel selbst Billy Graham, der gesegnete Evangelist, wenn er einmal sagte, dass er mit jedem Menschen zusammenarbeiten würde, der will, dass die Leute zum Glauben kommen. Und das war sein Programm für Pro-Christ. Und leider ist es das auch bis heute. Und es gibt so viele Bewegungen, Gemeindewachstum, Kirche mit Mission, Willow Creek und so weiter. Ich habe einmal mir so eine Kassette angehört von so pragmatischen Gemeindeaufbaubewegungen. Und da war einer dieser Bewegungen, hat einen Industrieleiter gefragt, der dort Mitglied war in einer ganz einfachen Gemeinde, so wie wir hier in Riedlingen, nur mit ein paar Liedern, Gebet, Gottes Wort und den Gottesdienst feiern, und hat gesagt, ja, sagen Sie mal, die ganze Woche über befassen Sie sich mit Wirtschaftswachstum in Ihrem Betrieb. Die ganze Woche arbeiten Sie an Ideen, wie Sie mehr Kunden gewinnen können, wie Sie Produktion steigern können und so weiter. Nur am Sonntag da. Ja, und da sind Sie einfallslos, sagt er. Und dann, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, Gott sei Dank. Gott sei Dank unterscheidet dieser Mann zwischen weltlichem Industrieleben und weltlichem Industriebetrieb und einem Gottesdienst am Sonntag. Aber viele Fromme können das heute nicht mehr. Gott hält hinzu. Ja? Und Gottes Wort, das wird ja auf vielerlei Weise heute auch in frommen Kreisen dann in Frage gestellt. Zum Beispiel, wir haben es letzten Sonntag, haben Sie es bei Jakob Czant gehört, wir haben uns nicht abgesprochen heute, dass ich das bringe, aber ich habe es auch gehört, weil er gesagt hat eben, dass da viele Bewegungen gibt, die den Weg verbreitern möchten, zum Beispiel die Worthausbewegung. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, wo plötzlich dann in Frage gestellt wird, ja, wo steht denn das, dass man vor der Ehe nicht zusammenleben darf. Es steht ja gar nicht explizit in der Bibel drin, aber zwischen den Zeilen steht es dauernd drin. Ja, und entsprechend ist dann auch die Gottesdienstgestaltung, etwa bei der Musik. Sie dient oft dazu, den eigenen Musikgeschmack zu befriedigen. Dann wird auch rhythmisch getanzt dazu und kritisiert man das. Es gibt einen, der hat da ein Buch drüber geschrieben, der Dan Lucarini. Ich weiß nicht, kennen Sie das Buch Worship bis zum Abwinken? Und er schreibt dann, Lobpreisleiter reagierten oft negativ, wenn das Wort Gottes in die Diskussion eingebracht wurde. Und ich habe noch lebhaft in Erinnerung bei Pro-Christ-Übertragungen, wie damals der Jürgen Werth sich an einem Abend fast entschuldigt hat, dass ein klassisches Orchester mit klassischer Musik da war. Das Erbe, das wird uns nicht nur im Gottesdienst genommen, wo praktisch der Zweck eines Gottesdienstes nicht mehr ist, Gott zu ehren und die Predigt und auf die Predigt vorzubereiten, sondern wo Menschen in die Gegenwart Gottes geführt werden sollen. Wo die Predigt betont wird in Gottesdiensten und in neuen Gottesdiensten die Musik, wo das Hauptmotiv bei der Auswahl der Musik nicht ist, gefällt sie Gott. Ich habe das früher auch immer gemacht. In den ersten Jahren habe ich immer, so als im Dienst war, immer die Melodien, die mir so gefallen, rausgesucht. Heute gucke ich nach dem Text. Ja. Wo es nicht die Frage ist, gefällt sie Gott, die Menschen, sondern gefällt sie auch Gott, die Musik. Oder wo das Motiv bei der Auswahl ist, nicht gefällt sie Menschen, sondern gefällt sie Gott. Und das ist auch das wichtigste Indiz für einen Gottesdienst. Eben nicht, habe ich mich heute gut gefühlt, dass Gott angebetet wird, ist meine Erfahrung gut, oder, so wie es biblisch ist, wurde ich vom Wort Gottes getroffen. Ja, und so könnte man viele Muster aufstellen. Das Erbe wird uns genommen, auch durch Frauenordination, spielt dort auch eine Rolle. Ist doch egal, wer das Wort verkündigt, die Hauptsache wird verkündigt, wo in 1. Timotheus 2, 9 bis 14 ein klares Wort steht. Dass man heutzutage diskutiert man sogar selbst in der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche über Frauenordination. Und Ahab und Isabel hier in unserem Wort sind ja gerade das beste Beispiel, was passiert, wenn der Mann versagt. Ahab hat völlig als König versagt. Statt er geht heim wie ein dreijähriges Kind, dreht sich zur Wand und isst nichts mehr, weil ich habe all den Weinberg nicht gekriegt, ich habe den Weinberg nicht gekriegt. Und dann jammert er das Isabel vor. Und dafür steht Isabel. Auch in der Offenbarung des Johannes wird sie erwähnt. Als eine Frau, die über ihren Mann herrscht. Friedrich Mayer, ein württembergischer geistlicher Vater, schrieb schon vor etwa 100 Jahren, wo er eine Gesetzmäßigkeit aus Isabels Verhalten ableitet. Ich zitiere jetzt wörtlich Friedrich Mayer. Ein Weib, das, wenn es der Einwirkung des Bösen ungehemmt ein Raum gibt, ist ein viel verruchteres Werkzeug des Teufels und zu viel mehr Schlimmerem fähig als der Mann. Und das haben wir doch gesehen bei den Terroristen der Rote Armee-Fraktion. Wie das gewesen ist. Das haben die Alten gesehen. Mir haben Leute berichtet, die in Russland als Kriegsgefangene waren. Es war immer schlimmer, wenn Frauen die Aufsicht hatten wie Männer. Das Erbe, es wird uns eben durch viele auch fromme Arten genommen. Die postevangelikale Bewegung nach den Evangelikalen, heißt es wörtlich, wo biblische Maßstäbe aufgeweicht werden. Und das wird dann begründet mit 1. Korinther 9, wo der Apostel Paulus schreibt, ich bin allen alles geworden, auf das ich Christus gewinne. Da geht's aber um etwas ganz anderes. Da geht's darum, dass er denen, die das Gesetz des Alten Testaments und das Alte Testament nicht kennen, als einer geworden ist, der das Alte Testament nicht kennt. Und denen, die es kennen, hat er das Alte Testament dann auf Christus hin ausgelegt. Oder es wird angeführt, Philipper 1, egal warum Christus verkündigt wird, wenn er nur verkündigt wird, egal aus welchen Motiven heraus, natürlich freuen wir uns, wenn da auch solche Leute dann, die das ganz anders sehen, Christus verkündigen. Aber wir wollen diese Maßstäbe eben nicht in unserer Gemeinde drin haben. Und heute, da gelten wir oft als sture geistliche Betonköpfe. Es wäre doch alles so einfach, nicht, wenn wir mitmachen würden. Aber gib dein Erbe nicht preis. Und das Zweite, was uns unser Wort sagt, lass Unrecht nicht zu Recht werden. Das war hier der Fall. Das geht schon los. Isebel benutzt Ahabs Siegel und schreibt Briefe. Sie wissen ja, wie man das nennt. Das ist Urkundenfälschung. Ja? Bis zum heutigen Tag strafbar. Es kommt aber noch schlimmer. Obwohl sie Gott als Baalsanbeterin und sein Gesetz sonst verachtet, instrumentalisiert Isebel zur Durchsetzung ihrer Pläne das Gesetz Gottes und stellt sozusagen die Ordnungen Gottes auf den Kopf. Sie lässt ein Fasten ausrufen, wie es in Israel in Notzeiten üblich war. Es werden Zeugen aufgestellt, so wie Gottes Wort es sagt in 2. Mose 22, 27, aus zweier oder dreier Zeugen Mund soll jede Sache bestehen. Und wenn es um Todesstrafe ging, war das ganz wichtig. Und man muss sich das jetzt einmal vorstellen, liebe Geschwister. Sie bricht mit dem Gesetz Gottes das Gesetz Gottes. Sogar gleich 2 der 10 Gebote. Du sollst nicht töten. Und du sollst kein Falschzeugnis reden, wider deinen Nächsten. Es gibt es heute auch, Falschzeugnis von Gott. Da wird behauptet, Gott ist quer, ja. Quer, ne, das ist was anderes wie quer, ja. Gott ist quer. Gott hat alle möglichen Lebensarten geschaffen und steht hinter dem Allem. Das wird dann noch mit Galater 6, Vers 8 begründet. 3,28, Entschuldigung, wo steht, in Christus ist weder Mann noch Weib. Bezieht sich aber nicht auf die Schöpfungsordnung, bezieht sich auch nicht auf unser Leben hier in dieser Welt, sondern das bezieht sich in Bezug auf die Erlangung des Heils. Ist weder Mann noch Weib, weder Knecht noch Freier, aber wenn Sie in einen Betrieb hineinschauen, gibt es doch noch Meister und Lehrlinge. Gibt es doch noch Männer und Frauen in dieser Welt. Ja? Aber so wird es heute rumgedreht, wie es Isebel gemacht hat. Da wird in der Bibel in gerechter Sprache von Priestern und Priesterinnen geredet. Das ist schon historisch falsch. Das gab es gar nicht zur Zeit des Alten Testaments. Gab es nur Priester. Oder von Pharisäer und Pharisäerinnen. Gibt es nicht, gab es nicht. Oder wenn wir auch, denken wir auch an uns, nicht nur an die anderen. Wenn wir manchmal aus der Bibel herauslesen, was uns gefällt und unsere Meinung bestätigt. Meine Tochter, die Jüngste, die hat oft gesagt, ja Vater, wo steht denn das in der Bibel? Da war ich manchmal ganz sprachlos und habe erst einmal schauen müssen, wo das überhaupt steht. Und denken wir weiter dran, auch der Teufel benutzt das Bibelwort in Matthäus 4. Als der Herr Jesus sagt, es steht geschrieben, da sagt er auch, es steht geschrieben. Und diese Verdrehung beobachten wir heute auch in der Politik. Denken Sie ans Grundgesetz, wo Religionsfreiheit garantiert ist, wo das aber völlig rumgedreht wird und als Begründung genommen, dass die Kreuze im Gerichtssaal und in den Schulsälen entfernt werden müssen, weil der Staat ja neutral ist. Oder dass unsere Brüder vom Gideon-Bund mit ihren Bibeln in die Schulen nicht mehr hinein dürfen, weil ja der Staat weltanschaulich neutral ist. Das haben aber so die Väter des Grundgesetzes nicht gemeint. Die haben eine positive Religionsfreiheit gemeint, dass jeder selber seine Religion und seine Art zu glauben bestimmen darf, selbstbestimmt, aber nicht, dass der Staat mit Religion gar nichts zu tun haben will. Ja? So wird es oft herumgedreht. Ja? Oder ich könnte noch mehr Beispiele anführen, aber dahinter steht letztlich, dass der moderne Mensch in der pluralistischen, bunten Stadt von heute sein Denken und Fühlen zum Maßstab der Schriftauslegung macht. Ja, da wird dann ein falscher Christus verkündigt, der nur liebt und alles vergibt und verzeiht. Und das Kreuz ist dann nur ein Zeichen der Liebe, statt nicht nur der Liebe, sondern auch der Wiederherstellung unseres zerstörten Verhältnisses zu Gott. Das ist das Kreuz, nicht nur der Liebe. Natürlich ist Christus der Erstgeborene unter vielen Brüdern und zur Person gewordene Liebe Gottes, aber er ist auch der, vor dem der Petrus im Boot erschrocken ist und vor dem der Johannes zu Füßen fiel, als er den Auferstandenen sah. Und er ist auch der Richter der Welt, vor dem sich Himmel und Erde und die auf der Erde und unter der Erde aller Knie beugen werden. Und das wird in diesen Kreisen dann ausgeklammert. Falsches Zeugnis hat man dem Nabo damals vorgehalten. Gibt auch heute falsche Zeugen. Da wird mit Adjektiven, mit Eigenschaftsworten gearbeitet, wie umstritten. Wenn einer umstritten ist, ist er in der Öffentlichkeit heute schon erledigt. Oder populistisch. Das heißt eigentlich nichts anderes, wie das Volk anzusprechen. Ja? Und da machen sie dann Andersdenkende unmöglich und noch schlimmer. Rassismus, Nazi, ich will die Worte nicht alle bringen. Aber wie aktuell Naboth heute ist, sahen wir gerade in der vergangenen Woche, Geschwister. So aktuell wollte ich es eigentlich nicht haben. Das ist... Wir erleben, dass es tödlich sein kann, als Christ mit Andersdenkenden zu diskutieren. Da ist der Charlie Kirk gewesen, ein Mann, der auch das Vätererbe festhielt, der glaubte, dass Gott die Welt geschaffen hat. Der glaubte, dass Christus auch für ihn gestorben und auferstanden ist. Der glaubte, dass es normal ist, wie wir es noch kennen in meiner Jugend, dass Mann und Frau und Kinder Familie bilden und nichts anderes und dass es nur zwei Geschlechter gibt. Der nicht geschimpft hat über seine Gegner, sondern hingegangen ist, mit ihnen diskutiert hat. Und dann bei so einer Diskussion ermordet wurde. Ist mir eingefallen zum Thema Naboth. Und dann wird er noch wie Naboth von bestimmten Kreisen verspottet und verleumdet in den offiziellen Nachrichten. Nicht in einem Kommentar des ZDF, sondern im Heute-Journal. Ganz offiziell hieß es, ja, das ist schlimm, dass der umgebracht wurde, aber schließlich war das auch ein Extremist und ein Rassist und ein Homophober. Ich sage es jetzt mit meinen Worten, ja, es ist nicht ganz so gesagt worden. Aber und auch ein Fundamentalist noch dazu. Und das wird dann ganz offiziell in den Nachrichten verkauft. Da steht ein Elmar Thewesen hin. Das ist der ZDF-Korrespondent im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den USA und stellt falsch Zeugnis auf und hat behauptet, der Charlie Kirk hätte gesagt, man müsse alle Homosexuellen steinigen. Stellt sich ans Fernsehen und sagt sowas. Er hat einen Vers aus der Bibel mal vorgelesen, einer Diskussion, Sie können das nachlesen. Aber er hat doch nicht gesagt, alle steinigen. Da kommt der Tagesspiegel in Berlin, eine seriöse, sonst seriöse Zeitung. Und die Titelseite hieß, Tod eines Brandstifters. Es war schon einmal gar kein Tod, es war ein Mord. Und dann steht eines Brandstifters, und wer ein wenig Literatur bewandert ist, der weiß doch schnell, das ist ein Anklang auf Max Frisch, Biedermann und die Brandstifter, auf den Schweizer Schriftsteller, der allerdings nach dem Krieg die Ereignisse des Aufstiegs des Nationalsozialismus in Deutschland in diesem Stück bearbeitet und benannt hat oder versucht zu benennen. Als Schweizer ist das ja immer schwer, weil er gar nicht in Deutschland gelebt hat. Aber Geschwister, da sehen wir, was da zwischen den Zeilen unterstellt wird. Das war ein Nazi, der da erschossen wurde. Und da kommt dann immer wieder, das ist gut, dass der erschossen wurde. Das ist Falschzeugnis. Es gibt auch heute diese Dinge wie Isabel, wie Ahab, wie Naboth. Das ist hochaktuell. Aber es bleibt Falschzeugnis. Damals wie heute, der Herr Thewesen hat jetzt schon zurückrudern müssen, hat sich entschuldigt, weil seine Stellung als Korrespondent in Amerika bedroht ist. Ja. Weil man gedroht hat mit Einreiseverbot. Geschwister, da kommt, was mir auch aufgefallen ist bei Naboth, keiner der großen Volksversammlungen hat sich erhoben dagegen. Wir haben alle zugehört, wir haben alle geschwiegen, so wie sie heute auch alle schweigen. Eine junge CDU-Politikerin hat bei dem Mord letzte Woche einen Post im Internet geschrieben zuerst, wo sie den Ermordeten als einen aufrechten Christen und aufrechten Menschen dargestellt hat. Die hat es wieder rausgenommen. Ja, hat sich nicht getraut. Wahrscheinlich weiß nicht, ob sie von oben Druck bekommen hat. Ja. Geschwister, das ist Falschzeugnis. Gibt es manchmal auch von unserer Seite. Ich will das jetzt nicht nur auf die andere Seite schieben. Ich weiß auch, als in Mannheim, da meiner heimatlichen Kreisstadt, dieser Amokfahrer durch die Fußgängerzone gerast ist, dass man von der Logik her, von der Erfahrung her sofort gesagt hat, es war auch ein Moslem, aber diesmal war es ein Deutscher. Ja. Kann auch uns passieren, Falschzeugnis, passen wir auf. Und keiner in der Volksversammlung hat was gesagt, keiner. Kein Rückgrat, nichts. Wir wollen noch einen dritten Punkt betrachten, der ist jetzt etwas erfreulicher. Naboth, er ist ein Vorbild auf Christus. Von unserem Herrn heißt ja auch, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam als Messias Israels. Und bei mir war sofort klar, Jesaja 5, Vers 7, der Weinberg ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung. Und diesen Weinberg hat man unserem Herrn auch weggenommen durch die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Führenden des Volkes im Hohen Rat. Und sie gingen dabei auch vor wie Isabel. Wir lesen in der Passionsgeschichte, dass sie gegen ihn auch falsche Zeugen aufgestellt haben. Und dass er für uns ohne Schuld gestorben ist. Es war ein Prozess wie damals bei Naboth. Mitunter stehen sie auch heute gegen uns auf, wenn man uns, die allem glauben, was geschrieben steht, mit islamistischen Selbstmordattentätern gleichsetzt. Auch unser Herr war fälschlich angeklagt. Auch von einer heidnischen Macht, diesmal waren es die Römer, wurde er verurteilt. Und auch er wurde wie Naboth vor die Stadt hinausgeführt und wurde außerhalb des Lagers auf Golgatha gekreuzigt. Und auch unser Herr, wir lesen bei Naboth, dass er kein Wort gesagt hat zu dem allen. Nichts zu seiner Verteidigung, jedenfalls steht nichts in der Bibel davon. Und dass unser Herr auch nichts zu seiner Verteidigung gesagt hat, sondern im Gegenteil noch für die gebetet hat, für die er gestorben ist. Auch bei Christus kam ein furchtbares Gericht, genau wie über Ahab und Isebel. Es wird dann hinterher berichtet, wie Elia dahin gegangen ist und wie er das Gericht angekündigt hatte, so wie die Hunde Nabots Blut geleckt haben, Isebel, so werden sie dein Blut lecken. Sie ist später aus dem Fenster gestürzt worden durch den Usurpator Jehu. Und der Ahab ist in den Krieg gegangen und hat sich extra verkleidet, dass man ihn nicht kennt. Und da spannt einer von den Feinden zufällig so, steht sogar so da in der Bibel, da hat so zufällig den Bogen bespannt und hat den Ahab getroffen. Hat Gott den Pfeil gelenkt. Das Gericht kam. Und das Gericht, das wir verdient hätten, ist über unseren Herrn weggegangen. Und das ist das Wunderbare, davon leben wir, von der Gnade, von der Vergebung bei Christus. Der Weinberg ist Christus weggenommen worden und nun an die Heiden gegeben worden. Bis zum heutigen Tag ist Israel noch nicht an seinen Messias zum Glauben gekommen. Und die Nationen wurden zum Gerichtsvollzieher über Israel, um dann später wie Ahab und Isebel selber von Gott gerichtet zu werden. Naboth, er ist auch ein Hinweis auf Christus und seine Gemeinde geworden. Vor seinem Tod und seinem Gehorsam leben wir. Und darum gilt uns Naboths Vermächtnis. Gib dein Erbe nicht preis. Gib das Wort nicht preis, was du hast. Gib Christus nicht preis als einziger Weg zum Vater. Lass dir das Wort nicht von denen verdrehen, die dem Wort nicht glauben. Und schaue auf Christus, der für dich und mich schuldlos am Kreuz gelitten hat, damit wir gerettet werden vom ewigen Tod, der durch Sünde und Schuld verurteilt ist. Lasst euch nicht das Recht zum Bibelverhältnis verdrehen. Deshalb brauchen wir Gottes Geist zu seinem Wort. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg für uns gegangen bist ans Kreuz. Wir danken dir, dass wir durch Gnade leben dürfen und dadurch, weil du dein Blut vergossen hast, auch zum Vater kommen dürfen, nur auf diesem Weg. Wir danken dir, dass du uns diesen Weg eröffnet hast. Wir danken dir auch, dass wir von Naboth hören durften, wer am Erbe der Väter festgehalten hat und sich nicht das durch kananäisches Königsrecht verdrehen ließ. Wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du im Regiment sitzt, auch bei diesen Dingen, auch wenn dein Wort verdreht worden ist zum Urteil, auch wenn das Volk nichts gesagt hat, auch wenn er sterben musste. Wir danken dir dafür, dass du trotzdem bei ihm und mit ihm warst. Dürfen dich auch für die Familie des ermordeten Charlie Kirk bitten jetzt und für alle, die um ihn trauern. Hab Dank, dass er selber schauen darf, was er geglaubt hat. Aber du steh jetzt seiner Familie bei, seiner Frau, seinen Kindern und alle, die um ihn trauern. Sei auch bei uns immer wieder, wenn Not und Anfechtung über uns kommt, wenn Krankheit kommt, wenn Krisen des Lebens kommen, dass wir da an dir und deinem Wort bleiben. Stärke uns, auch als Gemeinde hier in Riedlingen. Du weißt, warum alles so in den letzten Jahren gekommen ist und wie es gekommen ist. Sei du auch weiterhin der, der uns allen vorangeht. Und bring uns zu dir, wenn du uns einmal abrufst. Vor allen Dingen, mach uns bereit, dir zu begegnen, wenn du eventuell bald kommen wirst, wie deine Zeichen uns immer mehr zeigen. Wir bitten dich um deine Gegenwart und vor allen Dingen, dass wir hören auch auf dich. Schenk uns Ohren, die klar hören, die bereit sind, auf dich zu hören. Wir danken dir dafür. Amen.
So, dann erheben wir uns zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.